Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und begrüße heute zu Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, Energieberater Tim Spangenberg von der Firma Kopfbau. Hallo Tim.
Guten Tag.
Und Patrick Schmitz, den Abteilungsleiter der Baufinanzierungsabteilung bei uns, der Vereinten Volksbank. Hallo Patrick.
Hallo Vanessa. Ja, freut mich, dass ich auch mal wieder dabei sein darf.
Ja.
Und vor allem freue ich mich, dass wir heute einen besonderen Gast haben mit dem Tim. Das haben wir ja nicht ganz so häufig. Häufig haben wir ja im Prinzip Beiträge so aus unseren eigenen Reihen. Und deshalb freue ich mich einfach, dass heute wir den Tim gewinnen konnten und der einfach mal so ein bisschen Expertise hier reinbringt im Bereich Energieberatung.
Genau, schön, dass du dabei bist, Tim. Das Thema Wärmepumpe ist nach wie vor in aller Munde. Wir wollen heute aus deiner Perspektive einfach mal einen Blick darauf werfen, ob die Wärmepumpe nun wirklich das Allheilmittel ist oder auch vielleicht für den einen oder anderen schnell zur Kostenfalle werden kann. Aber bevor wir konkret in das Thema einsteigen, stell doch dich und deine Firma einfach erstmal vor.
Ja, ich bin Tim Spangenberg und bin der Geschäftsführer von der Kopfbau GmbH. Und wir haben einmal hier in Dorsten einen Sitz und einmal in Mainz und wir beschäftigen uns als Ingenieurbüro für Bauphysik primär mit dem Wärmeschutz, also diesen Themen wie dem Energietechniken und feuchte Schutzthematiken, die dann da auch mit reinspielen, genau.
Das klingt spannend. Du bist sicherlich sehr gefragt in letzter Zeit. Ich höre das von meinen Kunden häufig, wie schwer es ist, einen Energieberater zu bekommen. Ich glaube, ihr seid ganz gut beschäftigt, oder?
Wir können uns nicht beschweren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt wollen wir heute ja das Thema Wärmepumpe auch einfach nochmal genauer beleuchten. Welche Rolle spielen Wärmepumpen in deinem Alltag als Energieberater?
Wärmepumpen haben eine ziemlich zentrale Rolle im Alltag eingenommen eigentlich, weil im Zuge der Wärmeleitplanung ist es so, dass da die Gasnetze so ein bisschen rausfallen, weil wir ja auf erneuerbare Energien umstellen müssen oder wollen. Und da ist es dann halt die Thematik, ich kann den erneuerbaren Gasanteil in diesen Gasnetzen überhaupt nicht bringen. Deswegen sind schon einige Netze dabei, zu sagen, wir stellen den Betrieb in den kommenden Jahren irgendwann ein, also auf einen weiteren Horizont jetzt natürlich gesehen, aber bis 45 wollen wir klimaneutral sein und da ist halt die Frage, wie machen wir es? Ja,
kannst du Wärmeleitplanung nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was das bedeutet?
Ja, das ist die kommunale Wärmeplanung, was halt die verschiedenen Kommunen je nach Größe zu einem verschiedenen Stichpunkt erstellt haben müssen. Also wie sie denn gedenken, die Haushalte mit Wärme über jetzt zum Beispiel Strom oder halt Fernwärme, wie diese Gebiete halt beheizt werden sollen. Und dafür gibt es halt eine kommunale Planung, die dann da Empfehlungen gibt.
Ja, prima. Patrick, dich beschäftigt das Thema Wärmepumpe gerade auch, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Erzähl uns da doch einfach mal kurz was zu.
Also mich persönlich nicht direkt, aber über meine Eltern halt habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema Wärmepumpe auseinandergesetzt, zusammen mit meinen Eltern. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, die haben halt ein Reihenhaus, ungefähr 30 Jahre alt. Und so alt ist auch die aktuelle Gasheizung. Also die ist damals dann halt zum Zeitpunkt des Neubaus wurde die Gasheizung eingebaut und bestand halt weiterhin. Und jetzt war halt so die Überlegung im Zuge der Förderung, im Zuge dessen, dass man auch einfach seinen Beitrag letztlich auch leisten möchte, was das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz etc. angeht, haben wir überlegt, naja, was könnte man bei dem Haus jetzt so machen? Und da stolperten wir natürlich so über die ganzen Vorurteile, was so die Wärmepumpen betrifft. Naja, wenn ich jetzt ein 30 Jahre altes Haus habe, das ist vielleicht von der Gebäudehülle nicht energieeffizient genug. Ich brauche eine Fußbodenheizung, ich habe einen extrem hohen Stromverbrauch. Das sind halt alles so die Dinge, über die man dann stolpert bisschen. Naja, das ist ja auch ein großes Investment, wenn man jetzt mal so die Ökologie außen vor lässt und sagt, es geht rein um den wirtschaftlichen Aspekt auch, rentiert sich das überhaupt? Und das sind alles so Überlegungen, über die man wirklich dann hinweggeht und teilweise sich dann natürlich auch extern beraten lässt, sinnvollerweise dann halt von einem Energieberater, der einfach das Ganze dann sieht. Und da war so bei meinen Eltern halt das erste Aha-Erlebnis, dass die sich halt mit einem Installateur ausgetauscht haben. Ja, der offensichtlich halt sich nicht so stark mit neuen Technologien auch beschäftigt hat und dann empfohlen hat, naja, bei dem Haus würde ich noch eine neue Gasheizung einbauen. Ja, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, jetzt sollte ich mich dann selber auch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Das haben wir dann auch getan, weil ich glaube, dass das einfach nicht die Lösung ist. Aber da würde mich auch einfach deine Meinung mal zu interessieren, Tim, was du dazu sagst. Hast du da auch Erfahrungen mit deinen Kundinnen und Kunden, dass die sagen, so vielleicht ein Installateur hat das noch empfohlen? Und wie ist deine Empfehlung dazu einfach?
Ja, das kommt häufiger vor, dass das empfohlen wird, einfach nochmal eine Gasheizung einzubauen, weil man darf es ja noch. Was man dazu sagen muss, es gibt da eine gewisse Pflicht zu einer Beratung über die Kosten, die dadurch entstehen können über die Laufzeit. Weil wir haben ja einmal eine Pflicht oder die Verpflichtung mit dem erneuerbaren Energien, ja, dass wir halt sukzessive einen gewissen Anteil an erneuerbaren Energien bringen müssen. Bis hin, dass es halt zu 100% erneuerbar sein muss. Und das zweite Thema ist halt einfach die CO2-Steuer, wo ab kommendem Jahr eigentlich niemand weiß, wo es hingeht. Und da muss dann halt einfach beraten werden, dass, wenn man sich dazu entscheidet, dass dann halt auch eine bewusste Entscheidung sein kann überhaupt, ne, nochmal eine Gasheizung einzubauen. Grundsätzlich ist es so, man sollte sich erstmal das Gebäude angucken. Was habe ich überhaupt für einen Bedarf? Wo kann ich vielleicht optimieren, um halt das Gebäude erstmal effizient zu bekommen, also die Vorlauftemperatur runterzukriegen? Weil das ist bei im Endeffekt jeder Heiztechnik sinnvoll, das so zu machen. Weil desto weniger Temperatur ich erzeugen muss, desto weniger Verluste habe ich einfach an anderer Stelle. Wenn ich wirklich nur die Zieltemperatur erzeuge, die ich im Gebäude benötige, dann kann man halt von einem effizienten Betrieb überhaupt erst sprechen. Und da gibt es, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel Potenzial, einfach da mal nachzustellen, die Gebäude, und einfach mal einen hydraulischen Abgleich zu machen und das Gebäude mal zu optimieren.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch schon so ein Praxistipp. Sag mal, viel ist ja, wenn man dann auch mit einem Energieberater wie dir jetzt von der Kopfbau GmbH spricht, da geht dann halt viel über so Wärmebedarfsplanung, glaube ich. Also dass ich das Haus berechne irgendwie, welche Energiezufuhr benötige ich bei dem Haus, und da wird ja dann auch die Gebäudehülle bewertet einmal, welchen Wärmewiderstand habe ich da vielleicht auch, welchen Dämmwert habe ich da. Das ist jetzt laienhaft ausgedrückt. Du kannst es gleich wahrscheinlich nochmal etwas fachspezifischer ausdrücken. Aber am Ende, worauf ich hinaus möchte, ist, man bekommt dann irgendwo seine Berechnungen vom Experten wie dir. Aber dann sind wir wieder bei den Vorurteilen und das, was vielleicht, ich sag mal, bei einem gemütlichen Abend mit Freunden, bei einem Bier oder bei einem Glas Wein dann passiert. So, naja, mein Haus, ich habe jetzt eine Wärmepumpe drin und mein Haus wird gar nicht mehr warm. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Hemmschuh, wo Leute sagen, ja, ich habe jetzt so in der Theorie meine Berechnung, die und die Wärmepumpe benötige ich jetzt vielleicht, aber funktioniert das in der Praxis dann auch? Ne? Also diese Sorge, funktioniert das in der Praxis dann auch? Und da hast du gerade ja einen guten Praxistipp letztlich mal gegeben, den wir auch so bei meinen Eltern praktiziert haben, dass man einfach sagt, okay, ich habe aktuell meine Gasheizung, die läuft vielleicht mit 65, 70 Grad Vorlauftemperatur, aber wenn ich effizient eine Wärmepumpe betreiben möchte, kann die natürlich nicht effizient diese 65, 70 Grad Vorlauftemperatur liefern, sondern je niedriger letztlich der Wärmebedarf ist oder die Vorlauftemperatur ist, desto effizienter kann ich die Heizung, glaube ich, auch betreiben, so kann ich es auch sagen, ne?
Genau so ist es. Ja. Bei der Wärmepumpe, das Funktionsprinzip ist ja, ich habe ja eine Eingangstemperatur von einer gewissen Quelle. Wenn man jetzt verschiedene Quellen zur Auswahl, einmal Außenluft, dann gibt es zum Beispiel Erdwärme, die man nehmen kann, oder das Grundwasser als Quelle. Die haben immer verschiedene Quelltemperaturen und dann habe ich halt eine Zieltemperatur. Und das dazwischen ist der Temperaturhub, nenne ich es jetzt mal, den die Wärmepumpe halt bringen muss. Und desto kleiner dieser Hub ist, desto effizienter läuft die Wärmepumpe. Genau so ist es. Und deswegen muss man gucken, dass man die Vorlauftemperatur möglichst gering kriegt. Aber halt auch aufpassen, dass man vielleicht nicht dann an der falschen Stelle irgendwie investiert. Ne? Also dass man jetzt komplett irgendwo überdämmt, weil das dann halt auch nicht zielführend ist. Also man erreicht dann halt kein wirtschaftliches Ziel mehr irgendwann. Ne?
Ja, okay. Ja, und was wir jetzt letztlich getestet haben, damit dieser Energiehub oder Wärmehub, wie war es jetzt?
Ja, im Endeffekt ist es ein Temperaturhub.
Genau, damit dieser Temperaturhub, damit man da jetzt schauen kann, passt es soweit, haben wir dann gesagt, bei der Gasheizung, wir reduzieren Stück für Stück in den kalten Monaten, reduzieren wir Stück für Stück bei der Gasheizung die Vorlauftemperatur, um zu schauen, bleibt es im Haus noch warm? Um dann vielleicht auch schon ableiten zu können, naja, brauche ich vielleicht große Flächenheizkörper, muss ich da noch dran? Weil in dem Haus sind Heizkörper und keine Fußbodenheizung. Dementsprechend muss ich da vielleicht noch andere Heizkörper einbringen, damit ich mit einer geringen Vorlauftemperatur fahren kann. Muss ich vielleicht noch an die Fenster ran, die ja auch schon 30 Jahre alt sind. Und so konnte man relativ praxisnah dann einfach ausprobieren, naja, welche Vorlauftemperatur verträgt mein Haus, damit ich es noch warm bekomme. Und am Ende sind meine Eltern auf 45 Grad runtergegangen. Und da gleich vielleicht auch nochmal die Expertenmeinung. Ich glaube, wenn man ein Haus mit 45 Grad Vorlauftemperatur aus der Gasheizung gut warm bekommt mit den aktuellen Heizkörpern und ohne, dass man was an den Fenstern, an der Gebäudehülle getan hat, ich glaube, dann kann man guten Gewissens auf eine Wärmepumpe umstellen, ohne dass man Sorge haben muss, dass das Haus nachher kalt ist oder ich einfach exorbitant hohen Stromverbrauch habe.
Ja, genau so ist es. Also wir haben ja da auch zwei Möglichkeiten. Wir können ja einmal sagen, wir optimieren, um die Vorlauftemperatur runterzukriegen, einmal die Heizflächen. Also wir machen halt größere Heizkörper oder sogar eine Flächenheizung. Zum Beispiel aktivieren wir die Decke oder die Wände oder die Fußboden und haben dann halt eine große Fläche, die weniger warm werden muss, um die gleiche Leistung in den Raum bringen zu können, also Wärmeleistung. Oder man guckt halt, kriegt halt den Verbrauch selber runter. Also wir machen halt Dämmmaßnahmen, wir machen zum Beispiel neue Fenster, wir machen eine Fassadendämmung vielleicht, wir machen vielleicht ein neues Dach. Ganz wichtig ist halt immer zu gucken, die Punkte, die halt auch das Gebäude luftdichter machen. Wenn ich jetzt ein sehr zugiges Gebäude habe, gerade so die Themen im Holzbau, das Dach ist oft, dass es halt einfach nicht, also mit dem heutigen Standard sowieso nicht vergleichbar, wie es heute luftdicht gebaut wird, aber dass man da halt vielleicht ein neues Dach macht, um halt das luftdichter hinzubekommen, damit ich einfach die Lüftungswärmeverluste auch runterkriege. Das sind nämlich die zweiten. Wir haben einmal die Transmissionswärmeverluste und wir haben die Lüftungswärmeverluste, die dann halt da in der Heizlastberechnung oder der Heizlast selber vom Gebäude, also dem, was ich dem Gebäude zuführen muss, der Leistung des Wärmeerzeugers so gesehen. Genau, und da habe ich halt diese Stellschrauben. Es ist einmal halt das Dach, wo ich halt einmal sehr viel luftdichter werden kann in der Regel und halt einmal die Fenster. Also das sind immer auch die Punkte, wo man dann als erstes genauer hingucken müsste, wie sind die denn überhaupt ausgeführt. Ne?
Wenn sich Eigentümer jetzt scheuen, diese großen Maßnahmen durchzuführen, also neues Dach inklusive Dämmung, das kostet richtig Geld, neue Fenster ist auch teuer, nicht so teuer wie ein Dach sicherlich, aber kostet auch viel Geld. Würdest du sagen, dass trotzdem, selbst ohne diese begleitenden Maßnahmen, eine Wärmepumpe sich immer lohnt für die Gebäude? Oder gibt es auch Gebäude älteren Baujahres, wo du sagst, na ja, ohne weitere Maßnahmen macht eine Wärmepumpe eigentlich keinen Sinn?
Ist halt die Frage, was heißt weitere Maßnahmen? Also ich kann ja auch immer sagen, ich mache jetzt meine Übergabesysteme so groß, dass ich trotzdem die Wärme mit einer niedrigen Vorlauftemperatur abgegeben kriege. Also ich kriege es irgendwie immerhin, ob es dann nachher sinnvoll ist. Irgendwo muss man halt gucken, dass man dann erstmal guckt, dass man den Verbrauch runterkriegt. Ne? Wenn ich jetzt da anfange, dass ich eine Heizlast für ein Einfamilienhaus habe, die halt einfach viel zu groß ist, wo ich vielleicht in eine Kaskadierung gehen muss, um überhaupt eine Wärmepumpenanlage umsetzen zu können, also zwei Wärmepumpen so gesehen in Reihe schalten muss, ja, dann wird das halt irgendwann einfach auch viel zu teuer und dann macht das einfach auch keinen Sinn mehr. Ne? Und dann muss man halt erstmal drüber nachdenken, okay, ich muss den Verbrauch selber runterkriegen und dann halt weiter gucken, weiter optimieren. Ja.
Und man bekommt natürlich auch eine entsprechende Förderung für alle Maßnahmen.
Ja, genau. Man bekommt erstmal eine Grundförderung von 30% und dann gibt es einen Effizienzbonus bei den Wärmepumpen. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt als Quelle, was wir eben schon hatten, das Grundwasser oder Erdwärme hat oder halt, wenn man jetzt Luft-Wasser-Wärmepumpen heißen sie ja, bleibt, dann ist es so, dass man da auch einen Effizienzbonus bekommen kann, allerdings für das natürliche Kühlmittel, was dann zwischen der Inneneinheit und der Außeneinheit zirkuliert. Ne? Und dann hätte man schon 35% Fördersatz und dann gibt's halt noch nochmal zwei Boni. Das sind einmal ein Einkommensbonus wo man unter einem gewissen Haushaltseinkommen liegen muss, um den halt bekommen zu können. Und zusätzlich gibt es noch einen Klimageschwindigkeitsbonus. Und da ist es halt so, dass wenn meine Heizungsanlage ein gewisses Alter erreicht hat, wenn es jetzt eine Gasanlage ist, bei Öl ist es zum Beispiel egal, wie alt die ist, oder Kohle meine ich auch, dann spielt das Alter keine Rolle, dann bekomme ich nochmal 20%. Ne? Also realistisch erreicht beim selbstgenutzten Eigentum sind so 55, bei manchen sind es dann 70, weil es halt einfach gedeckelt ist. Ne? Wir können nicht mehr als 70%, selbst wenn wir alle Bonis kriegen könnten, da haben wir einfach nochmal einen Deckel, sage ich mal.
Also bei allen Aspekten, die du jetzt genannt hast, Tim, geht ihr bei der Kopfbau GmbH ja also schon so vor, dass ihr sagt, so, also wir betrachten es nicht nur rein ökologisch und schauen jetzt einfach, dass wir möglichst das Gebäude grün bekommen, nenne ich es jetzt einfach mal umgangssprachlich, sondern du hast auch immer mit deinem Unternehmen letztlich so die Wirtschaftlichkeit und das Portemonnaie des Hausbewohners dann auch im Blick und schaust schon so, welche Maßnahmen sind sinnvoll, auch unter Betrachtung Kosten-Nutzen am Ende auch. Ne? Und sag's jetzt nicht rein so, wir gehen jetzt mal hier, machen die große Hafenrundfahrt, nenne ich es mal, wir machen den großen individuellen Sanierungsfahrplan und schauen, dass wir das Gebäude direkt auf den besten energetischen Stand bekommen, sondern du wägst dann auch immer ein Stück weit ab.
Ja, genau. Es geht sich ja immer darum, was ist denn das Ziel? Ne? Jeder hat ja oder verfolgt ein gewisses Ziel bei so einer Sanierung. Die einen möchten das Gebäude zukunftstauglich einfach nur machen und dann gibt es andere, die möchten vielleicht irgendwie ein Prestige erreichen und genau. Aber bei uns ist es halt so, wir gucken uns immer erstmal das Gebäude an vor Ort. Wie ist es wirklich da? Was haben wir für Bauteilaufbauten? Wie sind die Wände aufgebaut? Wie ist das Dach aufgebaut? Keller, Decke oder halt der untere Gebäudeabschluss, also die Bodenplatte, es kommt ja immer drauf an, wo da die Wärme fließt. Immer von warm zu kalt. Ne? Genau, gucken uns halt jedes Bauteil im Endeffekt an. Dann wird ein 3D-Modell gemacht vom Gebäude, wo wir dann halt die Wärmeflüsse zwischen den einzelnen Räumen einmal und halt zur Außenluft oder halt Erdreich rechnen können, um dann halt auch simulieren zu können, was bringt denn jetzt welche Maßnahme und was wird die vermutlich kosten und was gibt es da dann vielleicht auch noch für Förderung, genau. Damit man da halt auf einem guten Level wirtschaftlich sanieren kann, um das Gebäude halt einfach wärmepumpentauglich zu bekommen.
Ja, das finde ich ein super Punkt, weil das ist so das, was wir wirklich in der Beratung, in der Finanzierungsberatung am Ende wahrnehmen, dass unsere Kundinnen und Kunden da wirklich Bedenken haben, einfach dass das zu viel wird, ne? Von den Kosten her auch einfach. Und natürlich gibt's auch den Einzelfall, wo dann vielleicht so ein Stück weit Ideologie mit eine Rolle spielt. Aber im Fokus stehen auch ganz häufig die Kosten in dem Moment. Und so war es letztlich bei meinen Eltern, um mal auf das Beispiel wieder zurückzukommen, war es da am Ende auch, dass man gesagt hat, das Ganze muss auch unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden. Und da gibt's ja auch viele Vorurteile. So eine Wärmepumpe, wenn ich so heute einbaue in ein Familienhaus, 30.000 Euro sind da in jedem Fall weg. Ne? Weg in Anführungszeichen. Also das sind die Kosten, die ich da sicherlich irgendwo habe. 30.000 Euro plus minus, sag ich mal. Und so war es jetzt da in dem Fall bei meinen Eltern am Ende auch. Und wir haben das jetzt wirklich mal ganz genau durchgerechnet einfach so. Wie ist die aktuelle Kostensituation, wenn ich jetzt mal Strom nehme und Gas nehme? Was fällt da an? Und dann haben wir das einfach mal verglichen mit einer Wärmepumpe, die vernünftig dimensioniert ist. Stichwort Dimensionierung würde ich gleich auch nochmal ganz gerne aufgreifen wollen. Und mit den Maßnahmen, so wir haben getestet, geringe Vorlauftemperatur, müssen wir die Heizkörper austauschen und so weiter. So konnte man relativ genau die Kosten planen. Wir haben die Förderung mit berücksichtigt und haben gesagt, okay, was wird dann voraussichtlich an Stromverbrauch durch die Wärmepumpe an Kosten verursacht? Haben das dann mal mit den Gaskosten verglichen und haben festgestellt, okay, das ist aktuell erstmal eine Nullnummer, sag ich mal, was die Kosteneinsparung angeht. Aber jetzt muss man ja wirklich auch mal in die Zukunft schauen. Aktuell tut sich das kostentechnisch nichts, ob ich jetzt auf eine Wärmepumpe umstelle, das vielleicht dann auch noch zu den günstigen KfW-Konditionen dann auch noch finanziere, habe ich erstmal keine Ersparnis monatlich. Aber ich muss natürlich berücksichtigen, erstmal habe ich eine Wertsteigerung meines Objektes, weil ich es schon zukunftsfähig gemacht habe. Habe zwar nicht einen Euro mehr in der Tasche dadurch, aber mein Objekt ist erstmal, da ist im Objekt gebunden, habe ich einen Mehrwert. Und wie sieht's in Zukunft aus? Aktuell haben wir, wenn wir auf die CO2-Abgabe schauen, haben wir 55 Euro pro Tonne. Mhm. Wenn man jetzt mal sagt, so ein Haus stößt 4 Tonnen im Jahr über die Gasheizung aus, ganz durchschnittlich mal. Im nächsten Jahr sind schon mal 10 Euro mehr, sind dann 40 Euro mehr. Okay, das geht auch noch im Jahr. Aber ab 2027 ist alles offen, weil dann greift der EU-Emissionshandel. Das heißt, dann werden die Marktpreise durchgereicht für die CO2-Tonne. Und da habe ich schon Artikel gelesen, dann kann es auf 200 Euro hochgehen, der Tonnenpreis. Und wenn ich dann sage, das sind 150 Euro mehr als aktuell bei 4 Tonnen, spreche ich im Jahr mal eben von 600 Euro. Ne? Und dann kommt ja noch dazu, Gasinfrastruktur, die muss ja auch aufrechterhalten werden irgendwo. Wird die bei abnehmender Nachfrage, weil viele vielleicht auch auf Wärmepumpe umstellen, wird die so aufrechterhalten? Das sind alles so Aspekte, wo ich sage, naja, wirklich zukunftsfähig ist es in meinen Augen nicht. Und in die Zukunft geblickt, sage ich, ist die Gasheizung auch mit hoher Wahrscheinlichkeit teurer einfach.
Ja, es ist ja so, dass die einmal betrieben werden müssen, die Gasnetze, aber auch die, ja, im Endeffekt im Gasnetz brauchen wir ja erneuerbare Energien über die nächsten Jahre. Also da sind ja schon gewisse Anteile drin an Biogas und Wasserstoff und was weiß ich was, die dann halt als nachhaltige oder erneuerbare Energien so gesehen angerechnet werden würden. Aber irgendwann ist halt da auch Schluss, ne? Weil wir haben ja verschiedene Gase, die verschiedene Dichten haben und die Netze sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass sie zum Beispiel Wasserstoff transportieren können. Das verflüchtigt sich einfach in diesen Netzen und dann ist es halt ein bisschen schwierig. Also wie man dann überhaupt die Leute versorgen will oder wenn man jetzt bei dem, also es gibt ja einmal den Fall, ich habe Bestandsschutz, ne? Wenn man jetzt eine Gastherme noch drin hat oder wenn man jetzt eine neue einbaut, dann muss ich ja als Betreiber dieser Anlage sicherstellen, dass ich diese 15%, 30%, 45%, das steigt ja jetzt über die nächsten Jahre, die muss ich ja dann bringen. Und wenn mein Gasnetz das nicht liefern kann, was mache ich denn dann? Stelle ich mir jetzt nochmal einen Tank zu Hause hin und eine Beimischanlage oder wie stelle ich mir das dann vor und wie wirtschaftlich ist das Ganze dann noch? Und die zweite Seite ist natürlich auch, wenn ich jetzt in diese Netze immer mehr zum Beispiel Biogas bringen muss, ja, wir werden jetzt nicht auf einmal unendliche Mengen an Biogas oder Wasserstoff haben, die wir in diese Netze bringen können. Die Industrie braucht auch Gas. Und ich glaube, auch da werden wir nochmal eine Preisentwicklung, sagen wir mal, werden wir da auch noch erwarten können.
Ja. Ja, also Fazit ist, glaube ich, wir werden bei vielen Häusern zukünftig mit einer Wärmepumpe günstiger fahren, wenn auch jetzt gleich das nicht unbedingt günstiger ist. Also ich jetzt nicht merke, so, ich habe jetzt 10 Euro weniger im Monat, die ich fürs Heizen benötige, aber zukunftssicherer und ja vor allem auch von der Planungssicherheit her ist da die Wärmepumpe sicherlich das bessere Mittel als da auf die Gasheizung.
Ja, definitiv. Was wir dann natürlich auch noch für einen Punkt haben, ist, dass wir ja den erneuerbaren Anteil an Strom bei uns im Netz, der wird ja auch immer größer, das wird ja immer weiter ausgebaut. Und wenn die Erneuerbaren jetzt in dieses Netz, ich sag mal, das da reinschieben, dann ist es ja auch so, dass wir da ich möchte jetzt nicht sagen Überbelastung haben, aber wir haben da halt eine Menge Strom einfach, der dann zu der Zeit vielleicht gar nicht so abgenommen werden kann. Und dieser Strom wird, oder die Menge vielmehr, wird den Preis auch beeinflussen. Das heißt, ich werde zu gewissen Zeiten auch sehr, sehr günstig Strom kaufen können, einfach weil wir einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien haben, der halt irgendwo dann hin muss. Ne? Und bevor das dann, was weiß ich, wohin verkauft wird, macht es vielleicht Sinn, dass man das selber macht, zu Hause.
Ja. Ja, das ist ja auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Also tendenziell Gaspreise werden steigen aufgrund der genannten Faktoren. Strompreise hingegen können zu gewissen Zeiten dann werden zu gewissen Zeiten voraussichtlich eher fallen. Und dann sind ja wieder bei so einer Wärmepumpe, bei der Anlagenplanung letztlich, was vielleicht auch so die Dimensionierung des Warmwasserspeichers dann betrifft, weil ich da über den Warmwasserspeicher vielleicht dann auch eine Möglichkeit habe, einfach meine Energie zu günstigen Stromzeiten dann auch zwischenzuspeichern. Ne?
Genau, ich habe ja bei einer Wärmepumpe, das nennt sich Jahresarbeitszahl, beschreibt im Endeffekt die Effizienz. Also ich habe eine Kilowattstunde Strom, die ich reinstecken muss, weil ich habe halt einen Kompressor, der halt Strom braucht zum Arbeiten. Und ich nehme jetzt zum Beispiel 3 Kilowattstunden aus der Umweltenergie, aus der Außenluft einfach. Und dann habe ich nachher, wenn ich jetzt diese eine Kilowattstunde plus die 3 aus der Umwelt zusammenrechne, mache ich aus einer Kilowattstunde Strom, mache ich 4 Kilowattstunden Wärme. So, das heißt, ich habe einen Wirkungsgrad von 400% in dem Moment. Ja. Genau, und dann kann es vielleicht Sinn machen, dass ich mir diesen Strom halt günstig dann kaufe und den über die Wärmepumpe in thermische Energie umwandle und das dann in einem Heizungsspeicher, Pufferspeicher einfach zwischenspeicher. Oder ich kann auch sagen, wenn ich das möchte, dass ich mein Gebäude, also mein Gebäude hat ja auch eine gewisse Masse, die ich beladen kann und auch wieder entladen. Also ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich mache jetzt, wenn ich jetzt gerade günstigen Strom habe, überfahre ich mein Gebäude mit 2 Kelvin, also 2 Grad wärmer, als ich es eigentlich haben will, und nutze diese 2 Grad, also meine Masse des Gebäudes einfach auch noch zusätzlich. Ne? All solche Sachen kann man machen, um dann halt einfach die Wärme zwischenzuspeichern. Und was man auch machen kann, ist natürlich einfach den Strom auch speichern, ne? Und dann daraus wieder nachher die Wärmepumpe zu bedienen oder halt, wenn man vielleicht sogar selbst erzeugten Strom hat, das hatten wir noch gar nicht, bei welchem Wärmeerzeuger kann ich meinen Strom oder mein Betriebsmittel, sage ich mal, selbst erzeugen? Das habe ich ja bei keinem anderen. Deswegen, da ist die Wärmepumpe hat da eine Menge Vorteile, die man einfach nur nutzen muss. Genau.
Ja, und da ist wichtig, auch da die Erfahrung ist natürlich wichtig, dass man da auch an das richtige Unternehmen kommt, an den richtigen Berater kommt, weil auch da unterschiedliche Erfahrungen. 2 Angebote, einmal einen sehr klein dimensionierten Wasserspeicher, Warmwasserspeicher, wo ich mir dann die Frage stelle, naja, funktioniert ja dann gar nicht so, wenn Energie im Überschuss da ist, dann auch die Wärme zu speichern letztlich in dem Umfang, wie ich es möchte. Und dann auch unterschiedlich groß dimensionierte Wärmepumpen an sich, wo dann das Argument dann dahinter stand, naja, wir dimensionieren die Wärmepumpe besser ein bisschen größer, dann ist auch sichergestellt, dass das Objekt am Ende warm wird. Und das ist auch was, da habe ich mich dann auch nochmal mit beschäftigt, vielleicht dazu noch 2 Sätze. Und dann haben wir das Thema, glaube ich, auch schon sehr ausführlich besprochen. Wie ist deine Meinung dazu mit einer vielleicht überdimensionierten Wärmepumpe? Sinnvoll oder nicht sinnvoll?
Gar nicht sinnvoll. Da ist es so, das ist halt irgendwie noch dieses alte Denken, ne? Dass man Sicherheitsaufschlag auf Sicherheitsaufschlag packt, um dann damit das Gebäude auf jeden Fall warm zu kriegen. Bei der alten Technologie mag das jetzt auch nicht so sonderlich schädlich gewesen sein. Wenn der Wärmeerzeuger einfach überdimensioniert ist, bei einer Wärmepumpe ist es allerdings nicht der Fall. Also da ist es sehr, sehr schädlich, weil eine Wärmepumpe muss laufen, sagt man. Also ich möchte möglichst lange Zyklen haben zwischen an und aus bei der Wärmepumpe, weil es ist ein elektrisches Gerät im Endeffekt, das ist ein Kompressor und der hat nur gewisse Zyklen, also an-aus-Intervalle, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich möchte mal gucken, dass ich das möglichst lang hinkriege. Und wenn ich jetzt eine überdimensionierte Wärmepumpe drin habe, dann wird die wohl takten müssen und zwar auch sehr schnell. Und gerade wenn ich jetzt auch einen kleinen Wärmespeicher dann nur habe, also Pufferspeicher, dann taktet die ja sowieso noch schnell. Also der Pufferspeicher sollte schon größer dimensioniert sein, einfach damit ich mir da die Intervalle länger ziehen kann und dann einfach mehr Wärme speichern kann und von den Vorteilen profitieren kann.
Ja, und somit auch die Lebensdauer der Wärmepumpe letztlich genau. Verlängern dann auch. Ja.
Genau, ja.
Tim, was wäre abschließend deine Botschaft für alle Hörerinnen und Hörer?
Die Botschaft, ja. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sollte man erstmal gucken, wo stehe ich denn mit meinem Gebäude? Also da sollte man erstmal anfangen, um zu gucken, also erstmal eine detaillierte Heizlastberechnung machen. Die muss ich sowieso haben für jede Förderung oder generell ist sie gesetzlich verpflichtend, dass ich eine Heizlastberechnung mache. Und dann halt gucken, was sind da für Fenster drin, wie eben schon beschrieben. Was ist das für ein Dach? Wie wurde das aufgebaut? Wo habe ich Dämmung? Wie viel Dämmung habe ich da? Wo sind denn die Wärmeverluste überhaupt? Wo kann man was optimieren? Und dann halt in die Fachplanung reingehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich eine raumweise Heizlastberechnung. Das heißt, ich weiß jeder Raum oder von jedem Raum, wo ist der Bedarf dieses Raums? Wie viel muss ich da zuführen? Und dann kann ich mir halt die Übergabe angucken und sagen, ja, okay, der Heizkörper in dem Raum, der bringt jetzt bei der und der Vorlauftemperatur die und die Leistung. Den sollten wir vielleicht erneuern, damit wir dann das komplette System in der Systemtemperatur, also diese Vorlauftemperatur, runterkriegen, damit wir halt einfach einen super wirtschaftlichen Betrieb dann nachher hinbekommen und eine Jahresarbeitszahl irgendwo um die 3 bis 4, vielleicht sogar 5 erreichen können. Also genau, und dann, wenn man diese Jahresarbeitszahl sich anguckt und weiß, das ist, ne, der Strompreis durch 4 oder durch 5, und dann halt mal vergleicht mit einem Gaspreis, dann ist es ziemlich eindeutig. Genau. Aber da würde ich, glaube ich, ansetzen, eine detaillierte Fachplanung machen, gucken, was habe ich für einen Bedarf überhaupt, wie groß muss meine Wärmepumpe sein, wie viele Heizkörper sind auszutauschen. Und damit gehe ich dann zum Fachunternehmer hin und lasse mir ein Angebot machen, am besten zu zweien oder dreien, damit es halt vergleichbar ist und die halt alle auf derselben Grundlage anbieten können.
Genau, so würdest du vorgehen und so gehst du auch vor, Tim. Und da das unsere Kundinnen, Kunden, Mitglieder gar nicht selber machen können, brauchen sie halt wirklich den Experten an ihrer Seite. Und da nehme ich dich einfach mit deiner Firma, mit der Kopfbau GmbH, nehme ich da wirklich als kompetenten Partner wahr. Hier in unserer Region in Dorsten und auch über die Stadtgrenzen hinaus, sage ich einfach mal. Von dem her, ja, vielen Dank, dass du uns da diesen Einblick gegeben hast. War wirklich, wirklich sehr spannend. Ja, und wenn es dann, wenn wir daran angekommen sind, dass die Fachplanung abgeschlossen ist, dann geht es dann in unsere Richtung weiter.
Ganz genau. Wir informieren gerne über staatliche Förderungen, über die Finanzierbarkeit der Maßnahmen. Häufig ist man überrascht, mit was für einer kleinen Rate sowas dann monatlich auch alles umsetzbar ist. Da ist man bei uns im Haus der Vereinten Volksbank auf jeden Fall in guten Händen.
Ja, und genau. Da vielleicht ganz kurz nochmal zu gesagt, es gibt halt gute Fördermöglichkeiten in Form von Zuschüssen einfach, da haben wir gerade drüber gesprochen, in der Regel 50-55% bei der Wärmepumpe beispielsweise bis hoch zu 70% und so gibt es das natürlich auch für andere Maßnahmen noch und ergänzt wird das Ganze dann auch noch durch wirklich günstige Kredite über die KfW, wenn das Geld halt nicht einfach so zur Verfügung steht, sondern halt auch fremdfinanziert werden muss.
Ganz genau. Vielen Dank, Tim, dass du heute unser Gast warst, dass du uns so einen tollen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben hast und ja super kompetent einfach heute berichtet hast. Hat viel Spaß gemacht heute mit euch beiden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Dankeschön, bis bald. Ciao.
Danke, tschüss.
Eine Produktion der Graukaue.